Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen aus einer total schwülen, aber trotzdem mit Hängen und Würgen immer noch irgendwie noblen Wiesbadener Altbauvilla. Es hat hier eben heute am Dienstagabend geschüttet und gewittert, aber es hat temperaturtechnisch irgendwie nichts gebracht, wobei temperaturtechnisch vielleicht schon ein bisschen. Es hat sich irgendwie um, weiß ich gar nicht, 7, 8 Grad abgekühlt, aber man merkt es natürlich nicht. Das ist ja die Tragik, wenn es so schwülfeucht ist, meine Damen und Herren, da nützt auch die Abkühlung auf dem Papier bzw. auf dem Thermometer nichts mehr, denn die Feuchte macht einen trotzdem wahnsinnig und irgendwie bringt das Durchlüften auch nichts, wenn es auf einmal wieder windstill ist nach diesem Gewitter. Also wir müssen hier wahrscheinlich noch zumindest im Rhein-Main-Gebiet bis Freitag warten, bis es sich wieder merklich abkühlt. Bei Ihnen zu Hause, wo auch immer Sie uns zuhören, ist es hoffentlich heute Abend schon wieder etwas erträglicher. Aber wenn man so die bundesweite Wetterkarte sieht, ist das wohl kaum irgendwo der Fall, außer vielleicht ganz im Norden. Ja, etwas weiter im Norden von hier aus gesehen liegt ja auch Gelsenkirchen. Ne, wir waren ja schon am Freitag ein bisschen in meiner alten Heimat. Und was ist heute in Gelsenkirchen los? Ein wichtiges Fußballspiel. Na gut, was heißt wichtig? Es ist eigentlich nur ein Freundschaftsspiel, Länderspiel Deutschland gegen Kolumbien. Zu Zeiten der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge ist da gerade Halbzeitpause und in der steht es 0-0. Wie das Spiel ausgegangen ist, wissen Sie, wenn Sie hier nach 23 Uhr die Sendung hören, auf jeden Fall schon. Ich weiß es noch nicht. Was ich allerdings weiß ist, und da sind wir direkt bei unserer ersten Meldung für heute, dass das Maskottchen der Fußball-Europameisterschaft 2024, die überraschenderweise auch hier bei uns in Deutschland stattfindet, heute vorgestellt wurde. Die UEFA hat am Dienstag die Symbolfigur präsentiert. Und zwar, was ist es? Ich kann Sie auf der einen Seite beruhigen. Es ist diesmal kein Löwe ohne Hose, wie Goleo 2006 bei der WM. Aber es ist ein Teddybär in Fußballkleidung. Ja, ein Teddybär. Das Maskottchen, heißt es hier von der UEFA, zollt dem beliebten Teddybären, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte, Tribut. So, das wussten wir also auch noch gar nicht bislang. Der Teddybär kommt aus Deutschland und ich dachte immer, der käme aus England. Wenn wir uns mal an Paddington in seinem schicken Trenchcoat und dem Regenhut erinnern, was ja heute zum Wetter hier passt, dabei scheint der Teddybär wirklich aus unseren Landen hier zu kommen. Und da liegt es natürlich nahe, dass man dann irgendwann auch mal bei so einem sportlichen Großereignis in Deutschland einen Teddybär als Maskottchen nimmt. Was denn auch sonst? Genauso süße Knopfaugen wie alle Deutschen. Das passt natürlich auch zu dem Turnier. Laut Verbandsangaben der UEFA erschien die Symbolfigur als Überraschungsgast heute in einer Grundschule in Gelsenkirchen, wo ja auch das Länderspiel stattfindet, wie eben gesagt. Das Maskottchen soll auch heute Abend vor Beginn des Testspiels präsentiert worden sein. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gesehen. Das wissen Sie vielleicht auch besser als ich, meine Damen und Herren. Aber ob das in Gelsenkirchen so gut ankommt, wenn man da einen Teddybär vorm Fußballspiel präsentiert, ich weiß es nicht. Da kann man wohl froh sein, dass das Länderspielpublikum anderes ist als das Bundesliga-Publikum, wenn da Schalke gespielt hätte. Dann hätte man, glaube ich, nichts auf so einen Teddybär gesetzt. Ja, auf jeden Fall vielleicht eine kleine Steigerung im Vergleich zu Goleo. Das kann man wohl schon sagen, aber das konnte ja auch nur besser werden. Und wie soll dieser Teddybär nun heißen? Viele denken ja, ach, Hansi wäre doch eigentlich passend. Nein, da gibt es schon ein paar Namen zur Auswahl von der UEFA. In den kommenden 2 Wochen können Kinder aus dem UEFA-Schulfußballprogramm sowie alle Fans abstimmen. Das finde ich auch nicht schlecht. Kinder aus dem UEFA-Schulfußballprogramm sowie alle Fans. Das heißt, entweder rechnet man die Kinder aus diesem Schulfußballprogramm nicht zur Gruppe der Fans Oder wieso werden die hier separat behandelt? Haben deren Stimmen ein höheres Gewicht als das aller restlichen Fans? Weil Kinder eben ein besseres Gespür dafür haben, wie man so einen Teddybär benennen kann oder so? Ich weiß es nicht. Zur Auswahl stehen jedenfalls als Namen ganz kreative Wortschöpfungen. Entweder Albert, mit Ä geschrieben, Albert, Bernardo mit Ä am Anfang, Bernhard, wobei das Hart englisch geschrieben ist, H-E-A-R-T, und Herzi von Bär. Oh, ist das süß, ist ja fast noch süßer als Philipp Lahm, der das Maskottchen als Organisator der EM 2024 bestimmt auch nochmal vorstellt, der ist ja auch so ein Herzi-Bär. Wobei so groß wie ein Bär ist er ja nun nicht, aber egal, ja, aber das sind ja Namen, meine Damen und Herren, unglaublich, wie kreativ die UEFA ist. Hätte man die Schulfußballkinder aus diesen Gruppen da sofort selbst abstimmen lassen, wäre bestimmt ein besserer Name rausgekommen, als wenn da irgendwie die Marketingabteilung der UEFA sich hier solche Vorlagen ausdenkt. Aber gut, sind wir mal gespannt, wie der Name am Ende lauten wird. Das behalten wir wie so vieles hier im Auge, und ich sag's noch mal an dieser Stelle, da passt wohl der Begriff Knopfauge. Wir behalten es in unseren süßen, undurchdringlichen Knopfaugen. So, darauf erstmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle. Prost! Nebenher auch wieder das Rauschen des Arctic Air Cubes. Gehört ja mittlerweile auch schon zum Inventar der Sendung dazu. Dann erreichte uns heute eine schöne Meldung aus Dänemark. Da gehen wir also jetzt noch weiter in den Norden. Und zwar hat die Königin von Dänemark, Margarete die Zweite, endlich mit dem Rauchen aufgehört. Schluss mit den Glimmstängeln. Margarete die Zweite von Dänemark hat das Rauchen aufgegeben. Ihre Untertanen kennen sie eigentlich als passionierte Raucherin. Sie machte auch in der Vergangenheit nie einen Hehl aus ihrer Sucht, doch nun hat es sich ausgequarzt. Woher der Sinneswandel? Immerhin raucht sie schon seit sie 17 Jahre alt ist, also nicht seit 17 Jahren, sondern seit sie 17 Jahre alt ist. Ganze 66 Jahre kommen da also bis jetzt zusammen, wo Udo Jürgens ja gesungen hat, mit 66 Jahren fängt das Leben an, hat sich Margarete gedacht, nach 66 Jahren hört das Rauchen auf. Der Grund dafür ist ganz einfach die Gesundheit der Monarchin. Wer hätte es geglaubt? Die Kommunikationschefin des dänischen Königshofes bestätigt gegenüber der dänischen Illustrierten BT auf Anfrage: Es ist richtig, dass die Königin seit ihrer Rückenoperation nicht mehr raucht. Durch den vor der OP begonnenen Entzug konnte die 83-Jährige das Risiko von Komplikationen verringern. Also eine OP verhilft zum Nichtraucherdasein. Glückwunsch an Margarete die Zweite von Dänemark. Die hatte übrigens, als sie im Teenageralter von 17 Jahren mit dem Rauchen begonnen hat, ihre Eltern als schlechte Vorbilder gehabt. Sie sagte einmal selbst: Ich fing an, als ich 17 war. Mein Vater und meine Mutter hatten während meiner Kindheit geraucht, und eines Tages, als wir in einem kleinen Salon in Fredensborg waren, fragten meine Eltern, ob ich eine Zigarette versuchen wolle. Na, da kann man aber froh sein, dass die Eltern der britischen Queen sie offenbar nie gefragt haben, ob sie mal eine Zigarette probieren will. Das müsste man sich mal vorstellen. Die britische Queen mit Glimmstängel im Mund, aber bei Margarete von Dänemark sah das eigentlich immer gar nicht so schlecht aus, passte zu ihr, war sozusagen die weibliche Helmut Schmidt aus Dänemark. Gucken sich da mal ein paar Fotos an. Es fielen auch immer, muss man dazu sagen, ihre gelben Zähne so ein bisschen auf, aber das macht doch so eine Monarchin nahbar, volksnah und sympathisch, seien wir doch mal ehrlich. Königin Margarete war bis jetzt zweifellos eine der bekanntesten Raucherinnen und legte dabei auch immer eine gewisse Trotzigkeit an den Tag, musste oft scharfe Kritik dafür einstecken, auch für einen öffentlichen Auftritt, bei dem sie einmal direkt neben ihren Enkelkindern bei einem Spaziergang mit Hund geraucht hat. Ja, aber das ist doch nur wirklich ganz sympathisch eigentlich, oder? Also ich meine, es passt natürlich nicht mehr in die heutige Zeit, würde man sofort sagen. Aber zumindest hat es eine gewisse Volksnähe. Auch eine Königin ist da nicht abgehoben. Sie ließ sich auch nie von der Öffentlichkeit bevormunden und rauchte einfach weiter. An Spitzentagen soll sie bis zu 60 Stück am Tag ihrer griechischen Lieblingszigarettenmarke Karelia gequalmt haben. Also es war so ein bisschen mediterranes Lebensgefühl, da in Dänemark zu haben durch Zigaretten, das kann man ja auch verstehen, ja. Da braucht es schon einen gewissen Ausgleich. Und was ganz witzig war, ihr Laster brachte Königin Margarete den Spitznamen Vulkankönigin ein. Und dann fängt es ja in Dänemark, in so einem nordischen Land, so richtig an zu feuern, ja. Wenn eine Königin hier schon als Vulkan bezeichnet wird, vom Temperament her war es ja nicht unbedingt, aber zumindest mal vom Quarzen. Also jetzt ist leider Schluss, der Vulkan ist erloschen, der letzte Vulkan von Dänemark sozusagen. Ja, so geht es dahin und dazu passt ja auch das, was wir schon vor ein paar Tagen erzählt hatten, dass mal hier Marlboro demnächst vom Markt verschwinden soll und der Philip Morris-Konzern da vollkommen auf E-Zigaretten setzen wird. Ach, es geht den Bach runter. Da muss ich mal aufpassen, wo ich demnächst hier noch meine Mentholzigaretten herkriege, sonst wird es echt kritisch. Seit übrigens das dänische Nichtrauchergesetz 2007 in öffentlichen Gebäuden in Kraft trat, sah man die Königin auch fast nur noch privat mit Zigarettenschachtel. Und jetzt ist sie eben komplett das Laster los. Hatte zuvor immer noch gesagt, jetzt bin ich so alt, dass es mit dem Rauchen sowieso keine Rolle mehr spielt und hätte am liebsten noch weiter gequarzt. Auch ihre Mutter sei als Raucherin 90 Jahre alt geworden. Das ist ja auch in Richtung Helmut Schmidts Alter. Doch am Ende siegte dann doch die Vernunft. Ja, so ist es halt auch bei einer Königin. Also Glückwunsch, Margarete, zum neuen Nichtraucher-Dasein. Zigaretten werden ja auch, um mehr Nichtraucher zu generieren, immer teurer. Sie merken es, wenn sie selber rauchen. Und dazu passt natürlich auch, dass es ja eine generelle Preissteigerung, eine generelle Inflation gibt, die sie alle schon im Supermarkt gemerkt haben, meine Damen und Herren. Und dazu wiederum scheint es zu passen, dass die Anzahl der Ladendiebstähle wieder gestiegen ist. Aber das hat gar nicht unbedingt einen Zusammenhang. Lesen wir heute hier in einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI für das Jahr 2022 ist eine Steigerung von 15% an Ladendiebstählen gegenüber dem Vorjahr zu erkennen. Und da wird natürlich gemutmaßt, dass es mit den höheren Preisen der Produkte, der Lebensmittel zu tun hat, dass die Leute und übrigens auch die Mitarbeiter der Supermärkte häufiger klauen. Aber für den manchmal vermuteten Zusammenhang zwischen der hohen Inflation und dem Anstieg der Ladendiebstähle gibt es keine Anhaltspunkte, sagt Stefan Genthaupt, Geschäftsführer des HDE, des Handelsverbandes Deutschland, der Deutschen Presseagentur. Die jüngste Zunahme der Diebstahlszahlen ist nach Einschätzung des Kölner Handelsexperten tatsächlich noch kein Beleg für eine derartige These. Was auf den ersten Blick als dramatische Entwicklung erscheint, ist bei näherer Betrachtung eine Rückkehr zur Normalität früherer Jahre. Im Grunde sind nun die Werte der Vor-Corona-Zeit wieder erreicht worden, denn während Corona waren die Läden ja oft geschlossen, pandemiebedingt. Es durften weniger Leute gleichzeitig rein, da war dann auch die Zahl der Diebstähle nicht so hoch und jetzt sind wir einfach wieder im Vorkrisenniveau, also Ladendiebstahlzahlen sind gestiegen, Rückkehr zur Normalität kann man sagen, damit ist doch alles gut. Also das heißt, tun Sie sich keinen Zwang an, meine Damen und Herren, falls Sie mal morgen wieder was klauen wollen bei Rewe, Edeka oder sonst wo, nur zu, ja, und seien es nur Zigaretten, um Königin Margarete Tribut zu zollen hier in Deutschland, klauen Sie, was das Zeug hält. Das ist alles ganz normal. Nicht so normal ist allerdings der Diebstahl des Brustkreuzes des gestorbenen Papstes Benedikts des 16., das nämlich in einer Kirche in Traunstein zu sehen war, ich wollte gerade schon sagen aufgebahrt war, aber sozusagen ausgestellt wurde und das ist jetzt gestohlen worden. Der frühere Pontifex Benedikt hatte das Brustkreuz, wir sind schon wieder bei den witzigen Versprechern, das Brustkreuz seiner Heimatpfarrei im oberbayerischen Traunstein vermacht, wie das bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Dort sei das sogenannte päpstliche Pektorale am Montag aus der Stadtkirche St. Oswald entwendet worden. Die Täter hätten eine in die Wand eingelassene Ausstellungsvitrine aufgebrochen und das Brustkreuz gestohlen. Darüber hinaus sei die Kasse des Zeitschriftenverkaufsstandes aufgebrochen und das Bargeld in unbekannter Höhe entwendet worden. Ja, wer weiß, vielleicht ist ja das Bargeld, was da drin war, noch viel mehr wert als das eigentliche Brustkreuz. Und wieso ist eigentlich in der Nähe dieser Ausstellungsvitrine ein Zeitschriftenverkaufsstand? Was wurden denn da für Zeitschriften verkauft, wogegen man dann das päpstliche Brustkreuz aufbewahrt? Das würde ich aber gerne mal wissen, liebe Stadtkirche St. Oswald, info@schonwieder23uhr.de. Was verkauft ihr da, irgendwie die Super Illo und die Sportbild oder was, und nebenher noch das päpstliche Kreuz zu besichtigen? Das Kreuz, das wahrscheinlich vergoldet war, trug auch einen Edelstein. Der materielle Wert war am Dienstag zunächst unbekannt. Finde ich auch schön in der Meldung, war am Dienstag zunächst unbekannt. Der wird wahrscheinlich auch immer unbekannt bleiben. Nicht nur, weil das Ding geklaut ist, sondern weil man es gar nicht genau beziffern kann. Der immaterielle Schaden, sagt LKA-Sprecher Ludwig Waldinger, ist für die katholische Kirche natürlich enorm. Ja, und da muss man aber sagen, lieber Herr Waldinger, der immaterielle Schaden für die katholische Kirche, der ist auch unabhängig von diesem Kreuzdiebstahl schon seit einigen Jahren enorm durch die Missbrauchsfälle und durch sonst was. Da macht das Kreuz eigentlich auch nichts Besonderes mehr aus, ja. Also der Schaden für die Kirche ist nicht bezifferbar, so oder so, ob so ein Kreuz gestohlen wird oder nicht, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Aber wir sind mal gespannt, ob es irgendwann wieder auftauchen wird. Mal sehen. So, und auftauchen ist dann auch schon ein gutes Stichwort für die letzte Meldung für heute, vor der ich aber nochmal ein kurzes Schlückchen nehmen muss, denn ins kühle Nass geht's jetzt sowieso bei dieser Meldung. Zum Wohl. So, denn kühl ist nass und auftauchen, da können Sie sich ja schon denken, worum es geht. Und normalerweise, wissen Sie ja, kümmern wir uns um die versteckten Meldungen zwischen den großen Schlagzeilen, und das, was ich Ihnen jetzt präsentiere, beruht allerdings auf einer größeren Schlagzeile, aber ich muss es jetzt trotzdem nochmal hier bringen, weil es da ein paar interessante Kleinigkeiten gibt, denn Sie wissen ja, ein Tauchboot, das auf dem Weg zum Titanic-Wrack war, ist verschollen. Man weiß nicht, wo es ist, kein Signal mehr. Es wird jetzt gesucht, fieberhaft. Das Tauchboot Titan war auf dem Weg zum Titanic-Wrack. Als der Kontakt am Sonntag abbrach, in der Nähe des berühmten Schiffswracks, suchen Rettungskräfte in einem Wettlauf gegen die Zeit jetzt nach diesem Tauchboot mit 5 Insassen. Interessant auch, welche Insassen da drin waren. An Bord ist unter anderem der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der als einer der bekanntesten Experten für das Wrack gilt und auch den Spitznamen Mr. Titanic trägt. Das ist wunderbar. Weitere Insassen sind der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleiman. Ja, das ist schon fast so interessant wie die Passagiere der Titanic, meine Damen und Herren. Es würde mich nicht wundern, wenn James Cameron auch über dieses U-Boot-Unglück irgendwann nochmal einen Film macht, zumal er ja selber im U-Boot zur Titanic getaucht ist und damit Erfahrung hat. Das wird dann also noch realistischer als der eigentliche Titanic-Film. Aber gut, so weit sind wir ja längst noch gar nicht. Jetzt müssen wir erst mal gucken, was mit dem U-Boot passiert, ob es doch noch gefunden wird. Die Außenminister von Großbritannien und den USA haben heute schon ihre Bestürzung, ihre Sorge mitgeteilt, seien mit ihren Gedanken bei den Angehörigen und so weiter und so fort. Also das Übliche, was man da so vermeldet. Und solche Expeditionen sind ja auch eigentlich nicht ganz ungefährlich mit diesen Touristentauchbooten, wenn man sie mal so nennt. Ist eigentlich ein Wunder, dass da nicht schon mal viel früher was passiert ist bei diesem Katastrophentourismus, wie man ihn ja nennen kann. Über 220.000 US-Dollar kostet so ein Tauchgang in die Tiefe zur Titanic. Und man muss da vorher einen Vertrag unterschreiben, wenn man darauf will. Der US-Drehbuchautor Mike Rice von den Simpsons, der den Titanic-Tauchgang im vorigen Jahr mitmachte, erzählte der BBC, in der verpflichtenden Verzichtserklärung stehe gleich auf der ersten Seite dreimal das Wort Tod. Ja, aber wundert einen das denn? Bei der Titanic ist das ja relativ naheliegend. Der private Tauchgang zum Titanic-Wrack etwa kostet pro Person 250.000 US-Dollar, um ganz genau zu sein, 229.000 Euro für Millionäre. So, und was erwartet die Millionäre an Bord dieses Tauchboots, dieser Titanic? Kein großer Luxus, muss man sagen. Bequem ist es nicht, lesen wir hier in einer begleitenden Meldung zur Hauptnachricht heute von der dpa. Die Reisenden müssen auf dem Boden sitzen. Ja, gibt's denn sowas? Zahlst du eine 250.000 US-Dollar, um zur Titanic zu kommen und musst dann auch noch auf dem Boden sitzen? Das hättest du mal den erste Klasse-Passagieren der Titanic sagen müssen. Hier John Jacob Astor und wie die Millionäre nicht alle hießen. Die wären ja vor Schreck hinten rübergefallen. Raum für Bewegung lassen die Maße nicht zu. Die Maße dieses Tauchboots. Das gewölbte Bullauge an der Vorderseite ermöglicht den Blick auf die Titanic vom größten Aussichtspunkt aller bemannten Tiefseetauchboote, schwärmt das Unternehmen, von dem diese Titan hier losgeschickt wird. Es gibt wenigstens eine Toilette in diesem Boot, wenn man da auch nicht, also keine Stühle hat, keine Sitzbänke hat, auf dem Boden sitzen muss, aber es gibt eine Toilette da drin. Wer mal muss, zieht einen Vorhang vor und der Pilot des Tauchbootes dreht die Musik auf. Das ist auch schön. Stellen Sie sich mal vor, Sie kreisen gerade so um das Wrack der Titanic in 4000 Metern Tiefe, fast 4000 Metern Tiefe, und dann drückt es Ihnen so unten in der Darmgegend und Sie denken sich, Mist, ausgerechnet jetzt muss ich scheißen hier vor dem Wrack. Und dann gehen sie da hinter so einen Vorhang, der Pilot dreht die Musik auf und was kommt da raus? My Heart Will Go On, meine Damen und Herren, von Celine Dion in 3800 Meter Tiefe beim Kacken. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Dafür würde ich auch mal gerne eine 250.000 zahlen. Allerdings empfiehlt das Tauchbootunternehmen, die Ernährung vor und während des Tauchgangs einzuschränken, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Einrichtung genutzt werden muss. Ja. Ja, wobei, wenn man dann schon so weit unten ist und die Titanic mal live und in Farbe sieht, meine Damen und Herren, dann schießt es den meisten Menschen doch sowieso vor Ehrfurcht und Respekt durch und es kommt ihnen alles raus irgendwie. Ob da so ein kleines Klo irgendwie hinter so einem Vorhang reicht in dem Tauchboot, ich weiß ja nicht. Vielleicht müssen die deshalb auch alle sitzen, dass das Scheißen gar nicht mehr auffällt, ja, weil dann eh alles direkt auf den Boden fließt. Ich weiß es nicht, das riecht dann aber lecker, wenn die wieder auftauchen. Ja, und insofern sind wir mal gespannt, welches Bild uns dann erwartet, sollte das Boot gerettet werden. Die Ortung ist aber schwierig, weil es ja kein GPS-Signal in der Tiefe mehr gibt. Da wird ein Akustiksystem genutzt namens Ultrashort Baseline, mit dem sich die Titan mit dem Mutterschiff austauscht. Aber das ist dann auch das Einzige, was man da hat an Signalen. Sie wissen, die Titanic selber hat ja auch nicht viel Signale. Ein paar Feuerwerkskörper, die man hochschießen konnte. SOS war gerade frisch erfunden worden, konnte man funken. Aber das war's dann auch und gebracht hat's auch alles nichts. Also wir sind mal gespannt, was jetzt hier mit dem U-Boot passiert. Aber mal so abseits dieses vermeintlichen Unglücks, was da jetzt gerade passiert ist, ist es schon interessant zu sehen, was sich innerhalb eines solchen U-Bootes für Millionäre dann tut und welche Möglichkeiten man da so noch hat, um sich körperlich zu erleichtern, nachdem man schon seinen Geldbeutel erleichtert hat für diesen Tauchgang. So, und damit war es das auch für heute, meine Damen und Herren. Ich entlasse Sie in diese schwüle, aber trotzdem hoffentlich für Sie erträgliche Nacht und sage wie immer, ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.